Wer kann mir sagen, was heute für ein Feiertag ist? Jonathan. Reformationstag. Wer hätte das auch gewusst? Ja, sehr gut, Felix. Hat jemand eine Idee, was es sonst noch so für Feiertage an diesem Tag gibt? Stefan. Halloween. Oi, oi. Das haben natürlich alle anderen nicht gewusst. Stefan, woher weißt du so etwas? Ich weiß nicht, ob es noch irgendeinen anderen Feiertag gibt, aber ich wollte schon auf diese zwei Feiertage hinaus. Was feiern wir da? Bei Reformationstag, da wissen natürlich alle evangelischen Christen sofort Bescheid. Es geht um Martin Luther, die 95 Thesen, die er legendär an diese Schlosstür zu Wittenberg angenagelt hat, wo er viele Missstände der damaligen katholischen Kirche angeprangert hat. Und woraus letztlich dann die Reformation entstanden ist. Es gab ein paar grundsätzliche Lehren. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. 2017, vielleicht waren einige auch noch gar nicht da, aber 2017 haben wir ja groß 500-jähriges Reformationsjubiläum gefeiert. Da hatten wir, glaube ich, auch eine Predigt zugehört zu den fünf Solae, also allein aus Gnaden, allein durch den Glauben, allein durch die Schrift oder gemäß der Schrift, allein in Christus und allein zu Gottes Ehre, glaube ich, ne, sind die fünf Solae der Reformation. Und wenn man jetzt überlegt, was feiern wir an Halloween, da wird es schon ein bisschen schwierig, ja, ist vieles im Dunkeln. Ist das jetzt ein heidnisches Fest? Ist das ein keltisches Fest? Ist das ein katholisches Fest? Oder ist es gerade sogar ein christliches Fest? Also, was auf jeden Fall feststeht, ist, Halloween wird immer beliebter in unseren Breitengraden. Und ich habe so das Gefühl, zumindest für die Familien mit Kindern, kann man sich diesem Fest eigentlich kaum noch entziehen. Also im Kommerz findet das ja auch immer mehr Platz. Es gibt Verkleidungspartys, es gibt Umzüge in der Nachbarschaft, bis dahin, dass an den Türen geklingelt wird und dann Süßigkeiten gewünscht, gefordert oder wie auch immer werden. Und ich dachte, heute sprechen wir mal über dieses Thema, das für uns Christen, glaube ich, ein bisschen ein schwieriges Thema ist. Also ich weiß nicht, wie ihr euch damit fühlt, aber mir geht es so, dass ich denke, puh, was machen wir mit Halloween? Ja, was machen wir da als Christen mit diesem Fest? Und es gibt ja auch verschiedene Herangehensweisen. Ja, manche schotten sich ab, ja, und wir bekämpfen Halloween als ein heidnisches, okkultes Fest. Feiern wir vielleicht einfach mit und genießen diesen gruseligen Spaß für die ganze Familie in der Nachbarschaft, ne? Hat ja auch irgendwie was Soziales, ne? Was Spannendes, vielleicht auch was Schönes. Ich weiß es nicht, welche Erfahrungen ihr da so im Einzelnen mit Halloween gemacht habt. Oder finden wir irgendwie einen Mittelweg als Christen? Oder finden wir vielleicht sogar einen Weg, wie wir den christlichen Glauben an Halloween besser verstehen und die Botschaft von Jesus weitergeben können? Und ich dachte, vielleicht fangen wir einfach mal mit der Geschichte von Halloween an. Seit Menschengedenken beginnen in unseren Breitengraden, also wo es eher dunkel und kalt wird im Oktober, November, also in der dunklen Jahreszeit, und deswegen haben wir auch die Uhr umgestellt, damit wir es ein bisschen heller haben. Also seit Menschengedenken war das quasi so Ende Oktober, Anfang November. Die Zeit, wo die Ernte eingefahren war, die Felder waren gepflügt, alles Vieh, das man nicht unbedingt zum Überleben brauchte, wurde geschlachtet. Und so hatte man ein bisschen Vorrat für den Winter. Und zum anderen hatte man ein paar Mäuler weniger zu stopfen und durchzufüttern durch den Winter. Und die Kelten, die damals die britischen Inseln und auch große Teile Nordeuropas besiedelt haben, die feierten in dieser Zeit ein Fest, das hieß Samhain. Und das war ihr Neujahrsfest. Also bei den Kelten begann das Neujahr mit der dunklen Jahreszeit. Vielleicht, das weiß man nicht so genau, war das verbunden mit so einem Erntefest. Und Alois Döring, der sich mit den Wurzeln von Halloween auseinandergesetzt hat, der sagte auf jeden Fall, das Neujahrsfest Samhain gehörte zu den vier größten Festen der Kelten, und es gab dann immer eine Festversammlung und auch Leuchtfeuer und so weiter. Leider gibt es wenig gesicherte Informationen über diese Zeit, aber umso mehr Mythen und Legenden über diese keltischen Feierlichkeiten. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist erstens, Samhain war nach dem alten keltischen Glauben verbunden mit Riten und Vorstellungen, dass die Menschen in dieser Zeit irgendwelchen Geistern, Hexen und Dämonen ausgeliefert waren, die dort ihr Unwesen trieben, und man musste irgendwie versuchen, diese Geister zu besänftigen. Was man auch weiß, ist, dass Samhain sicher kein keltischer Totengott war. Das haben manche vermutet, aber heute weiß man, das war kein Totengott, sondern das war halt eben dieses Neujahrsfest. Und dann kann man sich natürlich fragen, okay, was hat jetzt das keltische Samhain mit Halloween zu tun? Und dazu müssen wir eine Zeit- und halbe Weltreise machen in den Mittelmeerraum. In den ersten nachchristlichen Jahrhunderten hat sich dort im Mittelmeerraum vor allen Dingen der christliche Glaube sehr schnell ausgebreitet. Trotz größter Widerstände und trotz vieler Hindernisse ist aus dieser kleinen Gruppe von ungebildeten Juden eine Bewegung entstanden, die dann letztlich zur Staatskirche des Römischen Reiches geworden ist und die vielen verschiedenen heidnischen Kulte, die es damals in Rom und natürlich auch in dem ganzen Mittelmeerraum gab, immer mehr verdrängt hat. Und wir wissen, dass bereits im zweiten Jahrhundert nach Christus, also das ist schon so die zweite, dritte Generation der Christen, dass es dort erste Gedenktage gab für die christlichen Märtyrer, die für ihren Glauben an Jesus gelitten und gestorben sind. Und in den folgenden Jahrhunderten sind dann immer mehr christliche Klöster und Ordensgemeinschaften entstanden, die ebenfalls dann mit der Zeit anfingen, ihre verstorbenen Brüder und Schwestern zu gedenken. Für das, was sie für Jesus getan und auch zum Teil erlitten hatten. Bis dann 835 nach Christus Papst Gregor IV. In Rom ein Fest als Gedenktag aller christlichen Märtyrer und Heiligen für die ganze damals katholische, also allgemeine Kirche festlegt, und zwar aller Heiligen. Und er legt dieses Fest, aus welchen Gründen auch immer, auf den 1. November. Das ist morgen. Also Allerheiligen als katholischer Feiertag ist da quasi offiziell geboren worden aus diesen verschiedenen Traditionen, die es schon über die Jahrhunderte vorher gab, eben die Märtyrer und später dann auch andere Christen, an sie zu gedenken. Die keltische Kirche, also die Kelten waren inzwischen Zeit Christen geworden, auch auf den Inseln, und sie haben tatsächlich in dieser Zeit eine große Erweckungsbewegung erlebt. Ist ganz spannend, ja, die Erweckungsbewegung der keltischen Christen, so 6., 7., 8. Jahrhundert, gibt es auch interessante Bücher zu lesen, kann ich sehr empfehlen. Die Kelten haben eine Erweckungsbewegung erlebt, die sich von Irland aus so keltischen Klöstern quasi heraus entwickelt hat und über Jahrhunderte dann ganz Nordeuropa erreicht hat mit dem Evangelium. Also so eine ganz schillernde Figur, die auch für uns Germanen sehr wichtig geworden ist, ist zum Beispiel Bonifatius, der um die Wende, der dann im 8. Jahrhundert quasi fast im Alleingang das Evangelium nach Norddeutschland, Nordeuropa gebracht hat. Auf jeden Fall, die keltische Kirche führt dann so in der Zeit 8. 9. Jahrhundert ebenfalls Allerheiligen als einen Feiertag ein und legt es auf den 1. November, wie scheinbar alle anderen katholischen Christen auch. Und zwar kommt das jetzt da in Berührung mit diesem alten keltisch-heidnischen Samhainfest. So, was aber ist jetzt mit Halloween? Da müssen wir wieder eine Zeitreise machen, ungefähr 1000 Jahre später. Also 18. bis 19. Jahrhundert, da gibt es tatsächlich die ersten gesicherten Informationen über ein Halloween-Fest oder Halloween-Feierlichkeiten, Halloween-Feuer in Irland. Wie sich Halloween in diesen 1000 Jahren entwickelt hat, das können wir nicht sicher sagen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei dieser ganzen Geschichte. Also es gibt da verschiedene Sagen und Mythen und Legenden, aber kaum gesicherte Informationen. Was wir aber sicher sagen können mittlerweile ist, dass der Name Halloween im Prinzip eine Verschandelung des englischen All Hallows Eve oder Evening ist. Das auf Deutsch würde man übersetzen, Abend vor Allerheiligen. Ja, also da merken wir, da ist auf jeden Fall dieser ganz klare Bezug zu diesem christlichen Fest Allerheiligen dabei. Ne? So wie der Heiligabend, der Abend vor Weihnachten ist, so ist quasi All Hallows Eve, der Abend vor Allerheiligen, wo man ja gedacht hat an die ganzen christlichen Märtyrer und so weiter der katholischen Kirche. Wie kommen jetzt aber die Gespenster und die Untoten und die bösen Geister in Halloween? Und da streiten sich die Gelehrten, das ist nicht wirklich klar herauszufinden, ob das jetzt so ein Überbleibsel ist aus diesem heidnischen Neujahrsfest, also Samhain, oder ob das irgendwie aus so einem christlichen Aberglauben entstanden ist, rund um Allerheiligen. Vielleicht sogar beides, vielleicht beides vermischt, wer weiß das schon. Es ist unklar und wird wahrscheinlich auch im Dunkel der Geschichte irgendwie bleiben, wie sich Halloween aus diesen Überbleibseln entwickelt hat. Sicher ist aber, dass die Ängste vor Geistern und Toten und damit auch diese verschiedenen Schutzbräuche, die wir in Halloween sehen, dass die dann mit den irischen Einwanderern nach Amerika wandern. Also die sind in Irland irgendwie entstanden und dann nach Amerika gewandert. Und dort hat sich dann das, was wir heute mit Halloween verbinden, dieser schaurig-spaßige Verkleidungs- und Süßigkeiten-Tag, oder Abend entwickelt und dann nach vielen Jahren ist er jetzt quasi wieder zurück nach Europa gewandert und man weiß heute zum Beispiel dieser Süßigkeitenbrauch mit dem, dass man halt von Tür zu Tür geht und Süßigkeiten sammelt, das ist wohl relativ modern, also im letzten Jahrhundert in Amerika ist das wohl irgendwann aufgetaucht, das gab es wohl in dem frühen Halloween noch gar nicht, aber wir wissen, dass es auch in Europa historische Wurzeln gibt für das Süßigkeiten sammeln, also ich weiß zum Beispiel, da wo ich ursprünglich herkomme aus Ostwestfalen, da ist das üblich, dass man an St. Martin halt eben loszieht und dann Süßigkeiten sammelt, ich glaube im Rheinland gibt es auch ähnliche Traditionen, also so ganz neu ist die Idee dann auch nicht, aber dass das halt mit Halloween zusammenkommt, das kommt aus Amerika. Also bleibt immer noch die Frage, was machen wir als Christen also mit Halloween? Und ich gebe ganz ehrlich zu, mir fällt das so ein bisschen schwer, da so ein endgültiges Urteil drüber zu sprechen. Das überlasse ich euch. Aber ich denke, es gibt so zwei Leitplanken und die möchte ich heute ziehen, die uns hoffentlich helfen, wie wir Halloween mit Halloween umgehen können, ohne den Weg mit Jesus zu verletzen oder zu verlassen. Und die erste Leitplanke, ich habe die mal so genannt, wir halten uns fern von Okkultem und Magischem. Also für den normalen, säkularisierten, modernen Menschen stellt sich die Sachlage mit Halloween eigentlich ganz einfach dar. Also, wenn es nur das gibt, was ich sehen kann, was ich fühlen kann, was ich erfahren kann, und darüber hinaus nichts außer Hirngespinst und Fantasien, die halt nur in meinem Kopf sind, wenn es also keine Geister gibt und mit dem Tod alles aus ist, dann kann man natürlich ganz bedenkenlos Halloween feiern und diesen gruseligen Trubel genießen und einfach Spaß haben und das Miteinander genießen. Und die einzige Problematik, die man dann vielleicht sieht, ist vielleicht der Kommerz, der damit einhergeht, oder die Gefahr einer frühkindlichen Traumatisierung. Also das, was wir halt zum Teil schon mit dem Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht seit Generationen tun, das würde man dann mit Halloween eventuell den Kleinsten auch nochmal antun. Sollte man nicht außer Acht lassen, dieses Problem. Als Christen können wir da leider nicht ganz so naiv an diese Sache herangehen. Denn die Bibel lehrt uns, dass es neben der sichtbaren Welt eine unsichtbare Welt gibt. Und wir können da nicht einfach so sagen, es gibt keine Geister und Dämonen und fröhlich Halloween feiern. Die Bibel lehrt uns, Gott ist Geist. Er ist der größte und der stärkste Geist. Am Anfang der Bibel begegnen wir ihm als den Schöpfer aller Dinge. Er ist der Schöpfer der sichtbaren Welt, die er dem Menschen in Obhut und in seine Verantwortung gegeben hat. Aber er ist auch der Schöpfer und Herr der unsichtbaren Welt. Und über diese unsichtbare Welt offenbart uns die Bibel verhältnismäßig wenig. Vieles davon bleibt Stückwerk, bleibt verborgen, bleibt unklar. Und ich glaube, das liegt ein bisschen darin begründet, dass diese unsichtbare Welt der Engel und Dämonen, der Geister und der Verstorbenen nicht in unseren menschlichen Verantwortungsbereich fällt. Und dass wir gar nicht oder fast gar keinen Einfluss nehmen können auf diese Welt. Deswegen sagt die Bibel verhältnismäßig wenig dazu, aus meiner Sicht. Das Problem ist nämlich, dass der Mensch gleich auf den ersten Seiten der Bibel Satan, dem Anführer dieser Rebellion gegen Gott aus der unsichtbaren Welt, der sich dann in dieser Schlange zeigt, im Garten Eden, diesen Menschen, und mit denen ins Gespräch kommt, dass der Mensch eben auf diese Versuchung hereinfällt und sich verführen lässt, um dann gegen Gottes Willen zu verstoßen und der Lüge Satans mehr zu glauben als Gott seinem Schöpfer. Und damit begibt sich der Mensch aus dem Schutzraum Gottes in den Einflussbereich des Teufels und seiner Dämonen. Und der Rest der Bibel ist im Prinzip die Erzählung davon, wie Gott in seiner Gnade den Menschen nicht aufgibt. Ja, könnt ihr auch sagen, ja gut, dann hat der Mensch halt Pech gehabt, wenn er nicht mit mir will, dann kann er bleiben, wo er will oder wo der Pfeffer wächst oder ab in die Hölle damit. Kapitel abgeschlossen, fertig, machen wir was Neues. Nein, Gott, er gibt den Menschen nicht auf, sondern er sucht einen Weg und schafft tatsächlich auch einen Weg, wie der Mensch wieder aus dem Einflussbereich Satans frei werden kann und wieder mit sich selbst und mit den anderen Menschen und mit der Schöpfung und mit Gott versöhnt leben kann. Und dies geschieht letztlich immer, man kann das so kurz auf den Punkt bringen, immer dann, wenn wir uns Gott bewusst zuwenden und von Gottes Widersacher uns abwenden, dann können wir diesen Weg Gottes finden, raus aus dem Einflussbereich Satans, wieder unter Gottes Schutzraum. Und so gebietet Gott seinem Volk Israel zum Beispiel, ja, Israel sollte ja ein Beispiel sein für alle Völker, wie Gott sich die Beziehung zu Menschen vorstellt, und so verbietet Gott seinem Volk jeden Versuch, neben oder ohne Gott oder gegen Gott mit der unsichtbaren Welt Kontakt aufzunehmen oder zu versuchen, auf sie Einfluss zu nehmen. Und ich möchte exemplarisch einen Abschnitt lesen aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 9 bis 14. Das ist am Ende des Lebens Mose. Er fasst nochmal zusammen, kurz bevor das Volk Israel in das Land, in das verheißene Land einkehrt, sagt Gott durch Mose nochmal ganz klar, was die Regeln sein sollen für das Volk Gottes, für die Zeit danach. Dort heißt es dann ab Vers 9, wenn du, sagt Gott, in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, darfst du nicht von den fremden Völkern lernen. Mach ihr scheußliches Verhalten nicht nach. Niemand bei dir darf eines seiner Kinder durchs Feuer gehen lassen. Aber ganz fürchterlicher Brauch, dass man Kinder geopfert hat. Die Zukunft durch Orakel deuten, beschwören, wahrsagen oder zaubern. Auch darf niemand Beschwörungen sprechen, Vorfahren oder Geister befragen oder sich überhaupt an die Toten wenden. Denn der Herr verabscheut jeden, der so etwas tut. Wegen dieses abscheulichen Verhaltens vertreibt der Herr dein Gott die fremden Völker. Wenn du kommst, sind sie nicht mehr da. Halte dich ganz und gar an den Herrn, deinen Gott. Denn diese fremden Völker, deren Land du übernimmst, hören auf Wahrsager und Magier. Dir aber hat der Herr dein Gott das untersagt. Und als Jesus dann kam, um die Geschichte ein bisschen kurz zu fassen, ja, als Jesus dann kam, um Satan zu besiegen und die Menschen endgültig die Möglichkeit zu geben, frei zu werden von der Macht Satans, lesen wir dann in den Evangelien, wie Jesus selbst dem Satan und der dämonischen Versuchung, jedes Evangelium berichtet davon, oder die drei zumindest, die synoptischen, berichten davon, dass Jesus versucht wird vom Satan, und Jesus weist diese Versuchung von sich und verweist auf Gott. Sagt hier, Gottes Wort sagt das anders und daran halten wir fest. Wir sehen auch, wie Jesus Dämonen austreibt, und die wissen ganz genau, wer Jesus ist, denn sie kennen ja die unsichtbare Welt, sie wissen, woher Jesus stammt. Ja? Und Jesus ertreibt sie aus und er gibt zum Teil auch seinen Jüngern immer wieder die Macht, diese Dämonen auszutreiben. Und wir haben letzte Woche in der Predigt davon gehört, wie Jesus durch seinen Tod und die Auferstehung die Macht des Todes und des Teufels endgültig besiegt hat und überwunden hat. Ja, also wir haben es hier mit einem besiegten Feind zu tun. Und so lehrt der Apostel Paulus die Christen in Korinth, die anders als wir vielleicht heute, damals wirklich mitten in einer heidnischen Kultur lebten, wo das ganz normal war, wie wir heute eine Weihnachtsfeier machen. So hat man damals im Tempel geopfert und Familienfeste gefeiert. Und wenn es irgendeinen Vertrag zu unterzeichnen gab, dann hat man irgendwie Opfer dargebracht und das irgendwie gemeinsam alles verbunden. Und der Apostel Paulus erwarnt die Christen in Korinth vor den Gefahren, die damit verbunden sind. Im 1. Korintherbrief können wir nachlesen, Kapitel 10, einmal Vers 14 und dann ab Vers 19. Darum, meine Lieben, hütet euch davor, Götzen zu verehren. Und dann ab Vers 19 geht er nochmal im Detail darauf ein. Was will ich damit über das Fleisch sagen, das von einem Opfer für Götzen stammt? Etwa, dass dieses Fleisch etwas bedeutet oder gar, dass der Götze selbst von Bedeutung ist? Nein. Aber was den Götzen geopfert wird, das wird den Dämonen geopfert und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft mit Dämonen habt. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Er spielt hier an auf das Abendmahl. Ne? Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir etwa stärker als er? Also Paulus sagt, ihr könnt es nicht beides tun. Ja? Ihr könnt nicht am Sonntag Christen sein und in die Kirche gehen und das Abendmahl feiern und euch zu Jesus bekennen und am Montag mit euren Kollegen geht ihr dann zum Opferfest und opfert da irgendetwas und tut so, als ob das alles in Ordnung ist. So geht das nicht. Ja? Also Paulus ist da auch sehr mahnend an dieser Stelle. Und ich glaube, wir können ein paar Dinge festhalten. Bei dieser ersten Leitplanke. Als Christen vertrauen wir unser ganzes Leben Jesus an. Und wir vertrauen darauf, dass er uns schützt vor allen bösen Geistern und Dämonen und alles, was in dieser unsichtbaren Welt ist. Deswegen müssen wir uns, wenn wir Jesus vertrauen, auch nicht davor fürchten. Zugleich halten wir uns fest an Jesus und fern von allem Dämonischen und Magischen. Wir meiden und wir unterlassen alles, wo jemand versucht, auf die unsichtbare Welt Einfluss zu nehmen oder sich davon beeinflussen zu lassen. Das heißt, wir versuchen, keinen Kontakt mit den Toten oder Geistern herzustellen. Wir unterlassen alle Riten und alle Symbole und alle Methoden, die versuchen, die Zukunft irgendwie zu erfahren oder Einfluss auf die Zukunft zu nehmen. Und da ist es ein weites Feld, also im Bereich der Esoterik und so weiter. Es gibt ja viele Talismane und alle möglichen Dinge, die wir versuchen, als Menschen quasi zu benutzen, um in irgendeiner Weise uns zu schützen vor irgendetwas Unsichtbarem oder darauf Einfluss zu nehmen. Und wir als Christen halten uns davon fern. Wir halten uns an Jesus und fern von all diesen dämonisch-magischen Dingen. Wenn ihr, warum auch immer, wie auch immer, in die Situation geratet, wo jemand in eurer Gegenwart versucht, egal ob das jetzt an Halloween ist oder an sonst irgendeinem anderen Tag oder an irgendeinem anderen Ort, da gibt es für uns Christen nur eine richtige Handlung. Und die ist, der Person zu sagen, hör auf damit. Und wenn die nicht bereit ist, sofort den Ort zu verlassen und wegzugehen und sich davon fernzuhalten. Ich sage das ganz deutlich, weil wir leben nun mal auch in einer Welt, die aus meiner Sicht immer heidnischer wird. Und wir, gerade auch unsere Kinder und Jugendlichen, ich weiß das noch aus meiner Jugendzeit, da gab es zum Teil in so Zeitschriften für Teenager Anleitungen, wie man weiße Magie und schwarze Magie und keine Ahnung was da praktiziert. Und selbst wenn das alles totaler Hokuspokus und Blödsinn ist, ja, allein sich damit dem zu öffnen und das auszuprobieren, da halten wir uns als Christen fern von und machen da nicht mit und halten da Abstand und gehen weg, wenn jemand so etwas tun möchte. Und solltet ihr je in die Situation gekommen sein, dass ihr mit so etwas in Berührung gekommen seid oder vielleicht sogar bewusst okkulte oder magische Handlungen vollzogen habt, dann möchte ich dich einladen, ich möchte dich bitten, im Namen Jesu, sag dich los davon. Und wende dich an Jesus. Nur er hat die Macht, dich davon freizumachen. Nun höre ich schon einige sagen, Robert, mal nicht den Teufel an die Wand. An Halloween beschwören wir doch keine Geister. Und wir kommunizieren auch nicht mit irgendwelchen toten Seelen. Wir verkleiden uns nur und wir gehen auf Süßigkeitenjagd. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Vermutlich habt ihr damit auch gar nicht Unrecht. Und vielleicht hilft uns da die zweite Leitplanke, da Orientierung zu bekommen. Weil ich glaube, die zweite Leitplanke ist, wir als Christen, natürlich feiern wir die Vielfalt des Lebens und natürlich stellen wir uns unseren Ängsten vor Leid, Tod und Teufel. Und als ich mich mit der Halloween-Geschichte beschäftigt habe, da sind mir gleich einige interessante Aspekte aufgefallen, wo wir als Christen die Botschaft von Jesus zum Leuchten bringen können oder könnten. Zum Beispiel die christlichen Wurzeln von Allerheiligen. Ich musste da gleich an Hebräer 13, Vers 7 denken, wo wir ermahnt werden, haltet die im Gedächtnis, die eure Gemeinde geleitet und euch das Wort Gottes verkündet haben. Haltet euch vor Augen, wie ihr Leben zu Ende gegangen ist und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Und ich habe mich schon gefragt, wo und wann nehmen wir uns Zeit, an unsere persönlichen Glaubensvorbilder oder die aus der Kirchengeschichte oder aus der Bibel zu denken und uns daran zu erinnern oder unseren Kindern davon zu erzählen, dass sie auch die Geschichten hören von den Menschen, die vor uns gewesen sind, die unsere Glaubensvorbilder sind oder werden könnten. Und ich denke, dass der Reformationstag da ein erster wichtiger Schritt sein kann, wenn wir daran denken, dass Martin Luther mutig sich zu Jesus bekannt hat, sich an die Heilige Schrift gehalten hat und uns daran zu erinnern, ich glaube, das macht auch etwas mit unseren Kindern. Also ich merke das bei meinen Kindern, ja, dass man sich damit auseinandergesetzt hat. Und ganz ehrlich, diese Geschichte auch von Martin Luther ist ja nicht ganz gruselfrei. Ja, denn tatsächlich begibt sich ja Martin Luther in akute Lebensgefahr, dadurch, dass er sich gegen die Kirche und auch die staatliche Obrigkeit an der Stelle wendet und auf sein Gewissen beruft, auf die Schrift und auf den Glauben an Jesus Christus. Es gibt da sicherlich auch ein paar Geschichten, wo man sagen muss, ob das alles immer jugendfrei ist, weiß ich nicht. An das Leben und Werk Martin Luthers zu gedenken, ist, glaube ich, ein sehr guter Anfang. Aber die Bibel und die Kirchengeschichte sind voll gewöhnlicher Menschen, die Außergewöhnliches mit Gott erfahren haben und Unglaubliches für Gott und für die Ausbreitung der frohen Botschaft von Jesus geleistet haben. Oft unter Einsatz ihres Lebens und unter unvorstellbaren Gefahren und Widerständen. Da ist zum Beispiel ein irischer Mönch. Ja, ich hatte ja schon so ein bisschen angedeutet mit der Erweckungsbewegung aus Irland. Also dieser irische Mönch, der im 8. Jahrhundert von der Insel auf das europäische Festland kommt und sich dann den heidnischen Germanen zuwendet und ihnen von Jesus erzählt. Müsst ihr euch das so vorstellen, das Römische Reich war ja weitestgehend schon christianisiert, aber es gab halt eben diese Grenze zu den germanischen Stämmen. Und dieser irische Mönch geht unter Lebensgefahr zu diesen germanischen Stämmen und wird quasi einer von ihnen, um ihnen von Jesus zu erzählen. Und tatsächlich gelingt es ihm, viele zum Glauben zu führen. Er wird auch bekannt dafür, ich weiß nicht, ob jemand schon den Namen parat hat, Bonifatius, ja, war dieser Missionar der Sachsen quasi, der fast im Alleingang diesen ganzen Stamm zum christlichen Glauben geführt hat. Und was er gemacht hat, war im Prinzip eine enorm mutige, große Geste. Die Germanen hatten so besondere heilige Orte und das waren so alte Eichen, wirklich uralte Eichen, wo dann geopfert wurde und irgendwelche Schamanisten und okkulten Praktiken auch praktiziert worden sind. Und er hat die größte und älteste dieser Eichen quasi öffentlich vor den Augen der Sachsen umgehauen, gefällt. Also das war sicherlich erstmal Mordsarbeit, aber der hat es gemacht. Und als die Sachsen dann auf einmal merkten, dass der Bonifatius nicht von Thor oder irgendeinem anderen germanischen Gott getötet wird und auf einmal plötzlich tot umfällt, dann haben sie festgestellt, oh, der Jesus, den der Bonifatius uns erzählt, ist scheinbar größer und stärker als unsere germanischen Gottheiten. Und das hat viele dazu bewogen, zum Glauben zu finden. Er selbst ist am Ende dann trotzdem auch als Märtyrer umgekommen in den Konflikten und Wirren dieser Germanenstämme. Aber er ist ein Beispiel dafür, wie jemand mutig sich zu Jesus bekannt hat und tatsächlich Großes daraus entstanden ist. Wer erzählt die Geschichte von Schwester Sonja? Schwester Sonja hat sehr früh ihren Mann verloren. Er ist den Säuberungswellen Stalins zum Opfer gefallen, wie viele deutschstämmige Christen in der Sowjetunion. Und nach den Wirren des Krieges muss sie alleine eine neue Existenz in der Wüste Usbekistans aufbauen. Und wisst ihr, diese Frau, die das Leben so schwer getroffen hat, beginnt sofort, sich nicht nur auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, sondern sie beginnt sofort, die Kinder und die Frauen zu sammeln, mit ihnen zu beten und christliche Lieder zu singen. Wisst ihr, sie hatten lange keine Bibel. Sie durften gar keine haben. Und auch die Lieder haben sie mit der Hand aufgeschrieben, entweder aus dem Gedächtnis oder was sie illegal im Radio, es gab christliche Sendungen, die auch in der Sowjetunion hier und dort empfangbar waren, wo sie die Lieder gehört haben und dann aufgeschrieben haben, mit der Hand kopiert haben und so heimlich, leise gesungen und Jesus angebetet haben. Aus ihrem Dienst ist eine Gemeinde entstanden, in Yangyul. Und meine Mutter ist in dieser Gemeinde aufgewachsen und ich kenne diese Geschichte, weil meine Mutter diese Dame, die war damals schon alt geworden, so sehr in ihrem Leben geprägt hat, durch ihren Glauben. Und so könnte man fortfahren. Es gibt so viele Männer und Frauen in der Kirchengeschichte und in der Bibel, die wirklich so verschieden sind und in ihrem Leben wirklich schlimme Dinge erlebt haben und unter all diesen Umständen trotzdem die Kraft gefunden haben in Jesus, sich ihren Ängsten zu stellen vor Krankheit, vor Leid, vor Tod und auch vor teuflischen Angriffen und treu zu Jesus zu halten. Was wäre, wenn wir an Halloween diese christlichen Wurzeln wieder ausgraben und mit neuem Leben füllen würden, dem Leben, das Gott uns schenkt in Jesus? Ich habe mich auch gefragt, warum sind die Menschen eigentlich so fasziniert von Halloween? Gerade heutzutage, ja? Ich meine, also ist doch ein bisschen albern, oder? Also, und ich weiß es nicht, aber ich habe mich gefragt, kann es sein, dass Halloween für moderne, aufgeklärte und säkularisierte Menschen vielleicht die einzige Möglichkeit ist, einmal im Jahr so zu tun, als gäbe es mehr. Mehr als den tristen Alltag, mehr als das normale Leben im Hier und Jetzt. Kann es sein, dass Halloween uns erinnert, das Leben ist gefährlich und endet immer tödlich? Wir haben Leid und Tod aus unserem Alltag als moderne Menschen weitestgehend verbannt. Aber Halloween scheint uns daran zu erinnern, dass wir uns diesen Urängsten auch mal stellen müssen. Ganz ehrlich, gibt es eine bessere Vorlage als das, um den Menschen von Jesus zu erzählen, dass er für uns gekommen ist, dass er gelitten hat, dass er gestorben ist, dass Gott ihn auferweckt hat und er nun an Gottes Seite uns einlädt, zu ihm zu kommen und ihm zu folgen? Um in ihm Teil von Gottes Familie zu werden, frei zu werden von der Schuld, von der Angst und zu wissen, dass selbst im Leid und im Tod Jesus bei uns ist. Dass er mitfühlen kann mit dir und mit mir, egal was uns widersteht, weil er es selbst erlebt hat. Und dass er uns hindurchträgt in das ewige Leben, wo es keine Sünde und kein Leid und kein Tod mehr geben wird. An Halloween können wir die Vielfalt des Lebens feiern und uns unseren Ängsten stellen vor Leid, Tod und Teufel. Und ich dachte, dass uns da auch wieder der alte Heidenmissionar Apostel Paulus ein Vorbild sein kann. Und der hat uns ein bisschen was erzählt von seiner Vorgehensweise mit den verschiedenen kulturellen und religiösen und kultischen Hintergründen der Menschen. Ganz interessant, in 1. Korinther 9, von Vers 19 bis Vers 23, ich lese aus der Einheitsübersetzung, da sagt Paulus Folgendes: Obwohl ich also von niemandem abhängig bin, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Denen, die unter dem Gesetz stehen, bin ich, obgleich ich nicht unter dem Gesetz stehe, einer unter dem Gesetz geworden, um die zu gewinnen, die unter dem Gesetz stehen. Den Gottlosen, jetzt wird spannend, bin ich sozusagen ein Gottloser geworden, nicht als ein Gesetzloser vor Gott, sondern gebunden an das Gesetz Christi, um die Gesetzlosen zu gewinnen. den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an seiner Verheißung teilzuhaben. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe da noch keine perfekte Lösung, was man mit Halloween machen kann, um den Halloween feiernden Menschen ein Halloween feiernder Mensch zu werden, um auf diese Weise diese Menschen zu erreichen, dass sie die gute Botschaft von Jesus Christus hören. Aber ich glaube schon, dass wir da auch einen Auftrag haben als Christen, uns Gedanken zu machen, wie wir diesen Menschen helfen können, Jesus Christus kennenzulernen. Wir als Familie wurden vor ein paar Jahren von unseren Nachbarn und Freunden eingeladen, mit ihnen Halloween zu feiern. Und das bedeutete im Prinzip, dass wir mit denen loszogen und unseren Kindern und da halt, wer wollte, konnte sich verkleiden und dann haben wir halt eben Süßigkeiten geschnurrt. Und wir waren neu in der Nachbarschaft und dachten wir uns, haben wir noch nicht gemacht, schauen wir uns das mal an, was die da tun. Und nachher saßen wir dann mit unseren Kindern zusammen und haben da so ein bisschen über diese Erfahrung gesprochen, das mal ausgewertet. Und wir waren uns dann einig, dass einige unserer Nachbarn und Freunde das doch mit dem Grusel ein bisschen zu ernst genommen haben. Und auf diese Erfahrung konnten wir gut und gerne vorerst verzichten. Also die Kinder sagten auch, nee, irgendwie hat denen das nicht gefallen. Die Süßigkeiten natürlich schon, aber das mit dem Gruseln, das war denen dann doch zu gruselig. Also haben wir überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und da hat uns das Reformationsjahr damals 2017 so ein bisschen aus der Patsche geholfen. Wir haben dann gesagt, ja komm, wir machen jetzt 31. Oktober, wir feiern nicht Halloween, wir feiern Reformationstag. Und um den ganzen Trubel da so aus dem Weg zu gehen, gehen wir abends als Familie immer gemeinsam lecker essen. Heute auch schon reserviert. Verraten euch nicht wo, nicht, dass es dann nächstes Jahr keine Plätze mehr dort gibt, aber unsere Kinder freuen sich immer darauf und wir genießen dann den Abend zusammen und gedenken natürlich auch an Martin Luther und die Reformation und die Bedeutung des Evangeliums für uns, das, was Martin Luther vielleicht auch ganz neu entdeckt hat. Für die Kinder aus der Nachbarschaft stellen wir trotzdem ein paar Süßigkeiten hin. Ne? Meine Frau sagt ja, wir sind nicht geizig, sondern großzügig, also da gibt es auf jeden Fall dann eine Kiste, aber wir sind nicht da und haben dann auch mit Süßes oder Saures nichts zu tun erst einmal. Bis jetzt hat das ganz gut geklappt. Unsere Kinder freuen sich schon Wochen vorher auf den Abend und ich denke, bis jetzt war das eine gute Lösung für uns. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich dann nochmal drüber nachgedacht, wie wir das machen. Also das ist schon ein bisschen so die Flucht auch vor Halloween, sage ich ganz offen. Ja? Dann habe ich überlegt, ja, also bis jetzt war es gut. Vielleicht müssen wir uns in Zukunft nochmal Gedanken machen. Die Kinder werden ja auch größer, die Dinge ändern sich. Ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, Halloween als Christen so zu feiern, dass das Evangelium deutlich rüberkommt. Und ich erinnerte mich zum Beispiel, dass wir vor einigen Jahren in Amerika waren, das war kurz vor Halloween, und dann wurden wir von einer Familie eingeladen zum Kürbisschnitzen. Und ganz ehrlich, das war total toll. Das war so ein Samstagvormittag, die ganze Familie, Freunde waren da, jung und alt zusammen und man hat zusammen gegessen und gesprochen und natürlich dann diese Kürbisse geschnitzt. Ich dachte auch, man macht nur Kürbisschnitzen, aber das Kürbisschnitzen war irgendwie nur so ein Anlass. Ne? Man hat dann halt das auch gemacht, aber es war vor allen Dingen einfach ganz wertvolle Familienzeit, auch generationsübergreifend. Und es war so toll zu sehen, wie bei diesem Kürbisschnitzen im Prinzip jung und alt zusammenkam und man wirklich auch Geschichten erzählt hat von früher und was die Familie so erlebt hat und verbunden hat und so weiter. Das war also total toll, wo ich sagte, also mit Gruseln hatte das gar nichts zu tun, sondern das war wirklich einfach kostbare Familienzeit. Oder Freunde von uns hatten nochmal eine ganz andere Idee. Sie haben dann, anstatt Süßigkeiten zu kaufen, ein bisschen mehr Geld ausgegeben und CDs verschenkt an Halloween. Und zwar gibt es von der Bibellesegesellschaft, meine ich, so ein Kinderhörspiel, eine ganz tolle CD, die halt auch extra sich mit dem Thema Halloween und Reformation auseinandersetzt und da halt für Kinder so einen tollen Input auch weitergibt, den haben die dann halt eben verschenkt. Also ist auch eine Idee. Und jetzt, da sind wir auch mal gespannt, dieses Jahr hat bei uns die katholische Pfadfindergruppe in Oberpleis, macht die so ein Fest, Holy irgendetwas. Also da geht es irgendwie um die Heiligen. Ne? Und das sind ja weitestgehend in der katholischen Kirche halt eben irgendwelche Märtyrergeschichten, die dann irgendwie pädagogisch aufgearbeitet werden und die Kinder dann an dem Abend die verschiedenen Lebensgeschichten, so habe ich das verstanden, dieser katholischen Heiligen kennenlernen. Dachte ich, das ist ja vielleicht auch wieder so eine Anknüpfung an alle Heiligen, ne? Von den Wurzeln her. Mal gucken, vielleicht werden wir nächstes Jahr unsere Kinder mit unseren Kindern da bei der Aktion mitmachen, wenn das wieder stattfinden sollte. Also ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten, den Grusel von Halloween zu durchbrechen und Zuversicht, Hoffnung und Lebensfreude zu verbreiten. Und ich würde sagen, wir Christen, wir müssen uns vor Halloween nicht fürchten. Wir müssen Halloween auch nicht mit Angst begegnen, sondern mit Zuversicht. Weil wir den kennen, der Tod und Teufel überwunden hat. Und deshalb wollen wir mutig Hoffnung verbreiten und unseren Blick auf den richten, der uns im Angesicht unserer größten Angst und Ohnmacht die Hand reicht, um uns hinüberzuhelfen in das ewige Leben, wenn wir ihm vertrauen, bereit sind, ihm zu folgen, nämlich der gekreuzigte und auferstandene Christus Jesus. Und ich weiß nicht warum, aber in der Vorbereitungszeit kam mir ein Lied in Erinnerung. Und ich habe das dann mal gegoogelt. Es heißt Ewigkeit von der Outbreak Band. Und mich hat es persönlich total berührt, nochmal neu begeistert. Gerade im Blick auf dieses etwas eigenartige Thema mit Halloween. Und ich möchte dieses Lied gerne mit euch teilen. Ich lade euch ein, einfach still zu werden, euch das Lied anzuhören. Vielleicht kennt ihr es auch schon, ich weiß es nicht. Ich wusste auch nicht, dass ich es kannte, aber irgendwo spukte es in meinem Gehirn herum und kam dann irgendwie bei diesem Thema hoch. Und wenn ihr es vielleicht zu eurem persönlichen Gebet auch machen wollt, dann lade ich euch ein, gerne auch leise mitzusingen und das auf euch wirken zu lassen. Gott segne uns dabei.